ARD.
Ich habe sie schon erlebt am Frankfurter Hauptbahnhof bei der Frankfurter Buchmesse. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit, Chrissy Kahn.
Super, ich noch nicht. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, und das erzähle ich auch gleich hier bei mir in
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
So, Chrissy Kahn, du willst jetzt bestimmt wissen, ne? Wie waren sie?
Ja, unbedingt.
Mhm. Also sie waren sehr präsent, sie stiegen aus dem sogenannten Literaturzug aus, darauf würde ich noch später zurückkommen, waren plötzlich da, sie sind beide sehr groß, haben eine wahnsinnige Präsenz. Aber, lieber Chrissy Kahn, schön, dass du da bist. Ich freue mich, kein Urlaub, bist nicht krank, alles gut. Und wir haben natürlich heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar Julia Melchior. Liebe Julia, guten Morgen. Wir haben morgen, wenn die Podcast-Hörer das hören, ist wahrscheinlich Abend, Nacht, ja, was auch immer. Ja. Aber wir sagen jetzt guten Morgen. Liebe Julia, guten Morgen nach Köln.
Guten Morgen.
Grüßt euch herzlich.
Schön, dass du mit dabei bist und dass du gesagt hast, natürlich machen wir das. Liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr auch dabei seid. Julia, du sitzt in Köln und zwar in einem Studio, das müssen wir kurz erklären, in einem Studio des WDR, und die Qualität ist toll. Normalerweise telefonieren wir ab und zu auch über Internet. Da ist die Qualität nicht so toll, aber heute ist sie kristallklar.
Oh, ganz glasklar.
Ich bin in einem Autarkstudio. Ich bin ganz alleine auf mich gestellt heute. Und das ist ganz schön aufregend. Kleines Abenteuer in den Katakomben des WDR.
Ah, also ganz alleine.
Es darf dir jetzt nichts passieren, aber wir sind ja da.
Wir haben ja deine Nummer. Naja gut, aber wir müssen halt wissen, wo du sitzt, und dann holen wir dich da raus, falls da...
Ja, sonst wird mich hier keiner finden. Ich hatte auch so eine Wegbeschreibung bekommen und ich habe ungefähr 30 Minuten gebraucht, um mich hier durchzuarbeiten.
Aber hat ja alles pünktlich geklappt.
Also wenn irgendwann eine Mumie gefunden wird...
Dann bin ich das hier, oh, auf diesem Stühlchen in meinem Studio.
Wir wollen es nicht hoffen. Dann gibt es nie wieder royale Dokus.
Oh nein.
Das wäre nicht gut.
Nein.
Julia, nee, das machen wir nicht. Julia, du bist ja echt drin in dem Thema, gerade was das norwegische Königshaus auch anbietet. In allen Königshäusern bist du ja eigentlich zu Hause, thematisch gesehen.
Aber insbesondere.
Insbesondere gerade auch das Thema Norwegen, weil die beiden sind ja 50 geworden, jetzt erst kürzlich. Und du hast auch eine Doku gemacht, und da kommt natürlich der norwegische Kronprinz oder auch das Kronprinzenpaar vor, oder Julia?
Ja, und ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, denn der Fokus ist ja dann doch meistens auf den Engländern oder Schweden oder den Niederländern. Und ich fand, Norwegen war höchste Zeit, genauso wie Dänemark, diese beiden Königshäuser, vor allen Dingen diese beiden jungen Kronprinzenpaare mal zu beleuchten. Denn die beiden Paare sind halt die Zukunft von den beiden skandinavischen Königshäusern.
Das finde ich auch immer spannend, weil wir haben hier auch schon Folgen gemacht, Royale, die unter dem Radar laufen.
Genau.
Aber wenn man so will, sind das auch so die Königshäuser, die so ein bisschen unter dem Radar laufen im Vergleich zu den anderen. Ne?
Mhm.
Deswegen finde ich es auch unheimlich spannend.
Ja, und man muss ja sagen, so taufrisch sind die ja auch nicht mehr, ne? Mit 50.
Na gut, aber im Vergleich zur Generation, die gerade auf dem Thron
sitzt. Das stimmt.
Genau. Karl Gustav 50 Jahre auf dem Thron, Königin Margrethe über 50 Jahre, König Harald, der ist ja auch schon zweite Hälfte 80. Also es sind ja tatsächlich, die drei skandinavischen Königshäuser sind ja eigentlich die, bei denen ein Thronwechsel zu erwarten ist, über kurz oder lang. Das Alter schreitet voran.
Absolut. Ich meine, die beiden sind jetzt auch schon 86, also König Harald und Königin Sonja. Und König Harald ist jetzt auch nicht mehr gesundheitlich so auf der Höhe, ne? Dieses norwegische Königshaus ist aber auch sehr, sehr beliebt. Da ist die Rede von 80% Zustimmung, das ist ja der Wahnsinn. Da können ja die Engländer ja nur von träumen. Ne? Wie war das? Du hast mir im Vorgespräch verraten, wie das war, die Taxifahrt in Oslo. Das war was ganz Besonderes. Da hast du gemerkt, alles klar, so beliebt ist das Königshaus, ne?
Ja, unbedingt. Also man erlebt es ja oft, dass, gerade wenn ich dann so ankomme, dann werde ich gefragt vom Taxifahrer mit meinem ganzen Gepäck und auch ein bisschen technisches Equipment, was wir denn da so machen. Und jetzt im Fall von Norwegen habe ich gesagt, ja, ich mache einen Film über das Kronprinzenpaar. Und dann war der Taxifahrer, aber das habe ich auch an anderen Stellen in Oslo dann auch erlebt, sehr skeptisch mir gegenüber, nach dem Motto, wie, wer schickt sich hier an, was über unsere Königsfamilie zu machen und ob wir auch ja gut über die berichten. Also ich will damit sagen, dass im Prinzip alle Norweger eine Beziehung zu dieser Königsfamilie haben. Natürlich ist das auch ein sehr kleines Land, und aber diese Familie ist sehr präsent und jeder Norweger hat die schon mal getroffen. Und im Moment Fundamenten von nationalen Krisen, die wurden ja auch in den letzten Jahren mehrfach erschüttert, auch durch Terroranschläge oder Überschwemmungen. Und diese Königsfamilie ist immer da. Und die haben eine ganz enge Beziehung, die Norweger, zum alten Königspaar, aber auch zum jungen Kronprinzenpaar. Jung, beide sind gerade 50 geworden. Aber das ist etwas, dass dieses recht junge Königshaus, die gibt es ja eigentlich erst seit 115, 120 Jahren, eigentlich durch alle Generationen so lebt. Der erste König, das war Hakon der Siebte, ein dänischer Prinz, der hatte das Motto für sich festgelegt, alles für Norwegen. Und das leben die auch noch. Ja. Dieses Motto übernimmt auch jeder neue König. Es ist ja jetzt Hakon der Achte, wird es eines Tages sein, wird ja dann erst der vierte König sein. Aber jeder übernimmt dieses Motto, alles für Norwegen, weil sie das halt auch so leben. Das ist nicht mehr zu toppen, das Motto.
Aber es ist dann ja auch wahrscheinlich ja irgendwie Zusammenhalt oder so eine Einheit. Ja. So klingt das eigentlich so im Land an sich.
Also ein toller Moment ist zum Beispiel dieser Nationalfeiertag, den die
im
Norweger
Mai, ne?
Im Mai. Ich habe ja in allen Königreichen schon ihre Nationalfeiertage erlebt und die Militärparaden, das ist ja immer alles sehr eindrucksvoll. Aber die Norweger ziehen durch die Stadt in Trachten, in Nationaltrachten, die Herren im Anzug, ja, und die Kinder alle in Trachten, alle haben sich fein gemacht und marschieren zum Königshaus. Die marschieren hoch zum Palast, um ihrer Königsfamilie quasi zu huldigen. Aber es ist halt nicht so martialisch irgendwie durch eine Waffenpräsentation bei einer keine Militärschau, sondern die Menschen gehen dahin und ziehen als Parade so an dieser Königsfamilie vorbei. Und das ist wirklich dieses Einende, was man halt da sehr deutlich an diesem Tag erlebt.
Ist doch mal der Unterschied zu den Briten, wo man ja dann Trooping the Colour hat, ne? Und das Militärische da ja auch, sehr präsent ist. Und die Skandinavier eher so das Traditionelle. Also interessant. Aber es gab auch Zeiten, da stand es um die Monarchie nicht so gut. Und zwar gerade kurz vor der Hochzeit von Kronprinz Håkon und Mette Marit. Und dafür gab es ja einen guten Grund, obwohl Mette Marit ja jetzt sehr beliebt ist. Aber das war nicht immer so, ne, Julia?
Nee, also das Problem war ja gar nicht, dass sie eine Bürgerliche war. Das ist in Norwegen, gibt es keinen Adel. Darum, egal wen er heiratet, das ist eine Bürgerliche. Und König Harald hat auch mit seiner Sonja auch eine Bürgerliche geheiratet. Und das war sogar die erste bürgerliche Frau, die jemals einen Regenten geheiratet hat. Also noch vor Königin Silvia. Und insofern war die Tatsache, dass sie bürgerlich ist, gar nicht das Problem. Aber sie hatte so ein paar Jahre in der Rave-Szene sich bewegt. Und da hatte dann also, als bekannt wurde, dass Håkon eine neue Freundin hatte und dass es auch ernst mit ihr war, haben die Medien da arg recherchiert. Und sind dann auch so, natürlich, diese Rave-Szene ist den Menschen arg aufgestoßen, weil also das
Disco,
ja auch mal mit
ne, so
Nächte durchfeiern.
Techno.
Und dann ist halt auch
Techno,
Drogen. Disco. Drogen sind da ja auch oft mit verbunden. Und das artete zu einer Riesenkrise aus. Noch problematischer war eigentlich, wir müssen uns vorstellen, das ist halt über 20 Jahre her, dass sie ein uneheliches Kind hatte. Und das war aus damaliger Sicht unvorstellbar. Heute ist das ja gang und gäbe und so ein Königshaus quasi ja auch exemplarisch, dass sowas funktionieren kann, eine Patchwork-Familie. Aber vor 20 Jahren war das noch ein Problem, weil man auch nicht wusste, wie geht man mit diesem Kind um? Als Paar, als Ehepaar würden sie ja dann eigene Kinder bekommen und diese eigenen Kinder würden dann Thronfolger werden. Aber im Herzen der Norweger war also dieser kleine, süße, blonde Marius, der quasi auch schon so ein bisschen diesen Platz besetzen konnte für den zukünftigen Thronfolger. Also es waren viele problematische Aspekte, die da mitspielten und es brauchte seine Zeit, bis die Norweger sich damit arrangiert haben. Aber Mette Marit hat das im Prinzip selber in die Hand genommen.
Aber auch Håkon und auch König Harald und Königin Sonja, die ja sofort das akzeptiert haben. Und der Kleine war ja damals 4. Auch bei der Hochzeit war er ja auch Page. Und er wurde auch auf dem Balkon mitgenommen. Also als es diesen Balkonmoment, den es ja auch in Norwegen gibt, nicht nur bei den Briten. Das war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, ne?
Und da spielten auch das alte Königspaar, also alt, Entschuldigung, also damals waren die natürlich noch nicht alt. Und damit spielte das Königspaar, also Harald und Sonja, die Eltern von Håkon, spielten damals eine entscheidende Rolle, weil sie von Anfang an Håkon und Mette Marit unterstützt haben und auch gesagt haben, die beiden sollen nicht das erleben, was wir erlebt haben, denn Harald und Sonja mussten 9 Jahre warten, bis sie endlich heiraten durften.
Ja, Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Und das ging bei Håkon und Mette Marit ja relativ schnell.
Ja.
Also die kannten sich 2 Jahre, bis sie geheiratet haben und die Unterstützung des Königspaars, das hat doch eigentlich auch war ein entscheidender Faktor, dass die Norweger die Mette Marit dann akzeptiert haben, weil sie gesagt haben, wenn unser beliebtes Königspaar die gut findet, dann finden wir die jetzt auch gut.
Ah. Man denkt ja immer so, die Yellow Press, die Klatschpresse ist nur so in Großbritannien am Recherchieren und gucken und ganz weit nach unten kramen. Aber die Norweger, die waren da auch ganz vorne dabei, muss man mal sagen, oder? Die Yellow Press, die hat dann auch mal nachgebohrt und geguckt, wie ist der Vater des Sohnes vorbestraft wegen Drogenbesitzes. Und da hat man ja wirklich ganz tief gegraben. Das glaubt man ja gar nicht so von den, sag ich mal, gechillten Skandinaviern oder die so eine gewisse Distanz auch immer waren, oder?
Ja, aber trotzdem sind sie, also natürlich haben sie auch da eine Boulevardpresse, alles nicht vergleichbar mit Großbritannien. Mhm. Und die drei skandinavischen Länder sind sehr transparent. Also ich erinnere mich auch an die Zeit, als hinter Daniel in Schweden, also dem Mann von Victoria, hinterher recherchiert wurde. Du kannst ja die Schulzeugnisse einsehen von jedem Bürger. Ja. Du kannst alle Daten, wo die wohnen, die Steuererklärung, alles ist transparent und öffentlich. Das ist halt auch so der, ich sag mal, der Scandinavian Way, dass man halt, dass die Leute so gläsern sind. Und das macht es denen natürlich auch leicht, so die Vergangenheit zu recherchieren. Mhm. Haben wir übrigens bei der Mary von Dänemark so gar nicht gehabt. Die kam aus Australien.
Weit weg.
Weit weg. Und das ist auch ein Vorteil. Die kommt dann so als unbeschriebenes Blatt, kam sie als Heilsbringerin nach Dänemark.
Aber ich hätte das nicht gedacht, Mette Marit, so ein bewegtes Leben davor. Ne? Also das würde man heute gar nicht mehr denken, wenn man sie so sieht. Die sieht so nett, so brav aus und so.
Ja, die immer, hat sich...
Aber dass das mal so war, aber naja, vom...
Also so schlimm war es ja auch ehrlich gesagt nicht. Genau, ich finde, das muss man auch mal so ein bisschen relativieren. Sie hatte halt, ich sag mal, ein wilder Teenie oder eine wilde Anfang 20-Jährige, die mal irgendwie dolle Partys gefeiert hat, aber sie kommt halt auch aus recht guten bürgerlichen Verhältnissen. Die Eltern waren geschieden, aber sie hat eine sehr liebevolle Beziehung zu ihrer Mutter und ist ein sehr familiärer Mensch und hat ja auch eine große Bereitschaft mitgebracht, in diese Königsfamilie einzuheiraten und sich auch anzupassen. Es soll jetzt auch nichts kleinreden oder auch nichts irgendwie verniedlichen, was jetzt irgendwie Drogenkonsum betrifft, aber sie hat ja, das war eigentlich maßgeblich, sie hat eine Pressekonferenz gegeben.
Ja, vor der Hochzeit, ne? Noch mittwochs vor der Hochzeit am Samstag.
Völlig irre.
Ja.
Aber weil sie einen Schlusspunkt setzen wollte, sie sagte, es geht nicht, die haben die fertig gemacht, sie war, die war am Ende. Und dann hat sie sich da hingesetzt im Palast und hat gesagt, ich habe in meiner Jugend Grenzen überschritten und es tut mir leid. Und ich finde, jetzt ist es auch mal gut. Die letzten Monate waren sehr, sehr schwer für mich, aber jetzt ist auch alles gesagt.
Und sie hat auch gesagt, sie kann das nicht ungeschehen machen. War halt so. Und ich glaube, das war auch der Punkt, dass auch die Norweger und auch die Presse so erstaunt war darüber, dass sie so nach vorne geprescht ist. Und ab dem Zeitpunkt war gut. War ein sehr, sehr kluger Schachzug.
Ja, die Segel aus dem Wind genommen, ne? Am Ende offensiv damit umgegangen.
Nee, umgekehrt. Den Wind aus den Segeln.
Den Wind aus den Segeln. Ach, Anne, wie gut, dass ich dich habe. Du hast ja gesagt, es ist morgen, wenn wir das hier aufnehmen. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass dann hat keiner mehr was, wo er drauf rumhacken kann.
Ja.
Weil du es selbst erzählt hast. Ne?
Genau. Aber ich bin froh, dass ich in Skandinavien nicht lebe. Den Einblick in meine Zeugnisse, also ein Teil der Zeugnisse, sage ich mal, so eine Teenager-Zeit.
Ja, meine Sünde war Kunstnote 5.
Echt? Okay. Ja. Julia, hast du so irgendwie so sagen, das war sowas, wenn du darüber reden möchtest?
Ich war ehrlich gesagt ganz schön fleißig.
Echt? Ah, okay.
Ein fleißiges Lieschen.
Sozusagen. Also meine Zeugnisse könnte man gerne mal rauskramen.
Ah, toll, echt?
Ja, aber geht ja leider hier nicht. Ja.
Dein Lieblingsfach?
Mathe.
Nee. Echt?
Und Latein, ja.
Kannst du gut auswendig lernen, wahrscheinlich.
Ja. Übrigens muss man das für diesen Job ja auch. Also ich darf nur mal ganz kurz an Trooping the Color erinnern, wie ich mich da vorbereiten musste. Ja. Das war wirklich nochmal wie so eine Latein- Abi-Klausur.
Oh Gott, ja, das glaube ich. Das Witzige ist, bei mir ist so, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, ich kann mir Sachen gut merken, für die ich mich interessiere. Also für dieses Royale und so, ne? So Sachen, die mich so gar nicht interessieren, das merke ich mir auch nicht. Also das konsumiere ich und dann fällt es hinten wieder runter.
Du willst es dir merken, aber du merkst es dir nicht.
Und Julia, da ergänzen wir uns vielleicht. Ich war ja in Sprachen sehr gut. Mathe war ich sehr schlecht. Also wir könnten uns gut ergänzen. Aber wahrscheinlich warst du auch in Sprachen gut.
Ja, nur da habe ich damals halt noch nicht Norwegisch und Schwedisch gelernt, was ich jetzt ja auch übrigens für meine Filme dann auch immer versuche. Ich kann mich dann nicht unterhalten auf der Sprache, aber ich kann zumindest auch dann mal was verstehen.
Ah, super.
Und also bei Schwedisch ist das insbesondere so nach 18 Jahren. Da kann ich also mittlerweile Interviews, ich stelle dann Fragen auf Englisch und höre dann auch die Antworten mir auf Schwedisch an.
Cool. Mhm. Ja, die Hochzeit, die war ja, es war im August, Und Hochzeitstag ist ja der...
Pass auf, der 25.8. Das ist nämlich, gleich können wir, müssen wir was dazu sagen.
Unbedingt, ja? Genau, weil ja auch da die Party ist. Aber wenn unsere Podcast-Fans es hören, das ist ja dann ein paar Tage danach, ja. Aber dazu sagen wir auch gleich was. Und es hat geregnet in Norwegen an dem Tag auch teilweise. Also nicht nur, aber schon auch, es war regnerisch, sagen wir mal so. Die Hochzeit war sehr... Norwegisch, ich finde, es hat sowas, eine Ähnlichkeit mit Finnland, also obwohl ja die Finnen jetzt keine Monarchie haben, aber so dieses Stil, Nüchterne, ja vom Stil, nüchtern, so ja. Nüchtern, so eher so gedecktere Farben, also sehr schlicht.
Also sie war eine sehr, also ja, schlicht, ein bisschen sachlich, so von der Ausgestaltung,
genau.
Aber sie war hoch emotional,
ja.
Allein dieses Paar, die halt auch zusammen in die Kirche eingezogen sind, sie hat sich also nicht von ihrem Vater in die Kirche bringen lassen, sondern dieses Paar, die das gemeinsam durchgestanden haben, sind gemeinsam vor den Altar getreten und vor ihr ging dieser kleine blonde Marius, ihr Sohn, den sie mit in die Ehe gebracht hat und das war eine sehr bewegende Hochzeit, die viele Leute auch zu Tränen gerührt hat. Es waren alle Gäste da, die man sich wünschen kann, also das große Aufgebot an Royals. Und die Straßen waren gesäumt von Tausenden von Norwegern. Alles war beflaggt mit der norwegischen Flagge und so. Also es war schon eine wunderschöne Hochzeit. Und im Vorfeld, ich habe ein Buch auch gemacht vor vielen, vielen Jahren über Königshochzeiten. Und das erste Kapitel, wir hatten überlegt, welche nehmen wir denn und so. Und dann haben wir tatsächlich Norwegen genommen, weil sie uns besonders berührt hat und weil die Bilder auch so schön waren. Königin Sonja als Schwiegermutter hatte hinter den Kulissen Schnappschüsse gemacht von der Braut, wie sie sich fertig gemacht hat. Und das waren einfach auch so schöne Aufnahmen. Und dann merkte man auch, wie sie aufgenommen wurde in diese Familie. Mich hat die schon sehr berührt, diese Hochzeit.
Ja, das stimmt. Also von Emotionen auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so mit viel Blumenschmuck. Also wie man sich so die Hochzeit, auch dieser Brautstrauß
Kein
war
Trotz.
Ja auch so.
Ja, es wirkt irgendwie bodenständiger dann, ne?
Ja, finde ich, näher bodenständiger nicht. Aber eher so wie dieses sachlich kühlere. Ja. Und dieser Brautstrauß, es war ja so ein Blumenteppich, nicht so der klassische Brautstrauß, sage ich jetzt mal. Ne?
Stil halt, ja.
Ja.
Aber wenn ich euch was dazu sagen darf, das ist auch so das Selbstverständnis dieses Königshauses, dass sie eben etwas schlichter sind und sachlicher. Ich darf auch mal an die Nobelpreisverleihung zum Beispiel erinnern. Die findet ja zeitgleich in Stockholm und in Oslo statt.
Ja.
Und die Nobelpreise in Stockholm werden durch den König verliehen und der Friedensnobelpreis in Oslo durch den norwegischen König. Und in Stockholm ist das ein Galaabend, ja, mit den schönsten Roben ziehen die dann da ein. Und in Oslo ist das mehr so ein Business-Termin. Und das ist das Selbstverständnis dieses norwegischen Königshauses und auch der Norweger selber. Mhm. Die sind halt da etwas schlichter. Und es gibt auch in Norwegen keine Krönung. Also wir haben ja nun gerade diesen ganzen Protz in Großbritannien erlebt zur Krönung von Charles. So würde das nie sein. Das ist vielmehr ein
Akt. So ein Verwaltungsakt eher. Ja,
wird auch schön und dann auch sehr feierlich, weil es dann doch dazu eine Segnung gibt in Trondheim.
Ja.
Aber es ist halt doch einfach ein ganz anderes Selbstverständnis von diesem Königshaus.
Ja,
eigentlich ein bisschen zeitgemäßer.
Ja, das stimmt. Aber sie haben immerhin ein Feuerwerk gehabt am Abend der Hochzeit. Bisschen pompöser war es dann ja doch. Sie sind ja schon über 20 Jahre verheiratet, skandalfrei. Also es gab jetzt keine Schlagzeilen um die Beziehung. Es ist so eine ganz stabile Ehe, ne? Was man so von außen sagen kann. Ne?
Ich finde, das ist ein Vorzeigepaar sogar, weil die als Ehepaar so unheimlich gut funktionieren. Die Mette Marit ist jemand, die keine Berührungsängste hat. Sie geht auf die Leute zu, sie umarmt die Menschen, sie weint mit den Menschen. Und das ist etwas, was sie auch Håkon gegeben hat. Die nehmen ja sehr viele Termine auch zusammen wahr und Håkon ist auch sehr viel zugänglicher geworden. Außerdem ist es ein Paar, das sehr einen irren Tiefgang hat. Großer Analytiker, er ist ein sehr kluger Kopf. Sie steckt ganz tief in der Literatur drin und die beiden haben also auch einen interessanten Austausch miteinander. Und das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Die sind auch füreinander da. Also Mette Marit hat ja seit einigen Jahren, ist bekannt, dass sie eine Krankheit hat, eine Lungenfibrose. Es kann passieren von heute auf morgen, dass sie einen Termin nicht wahrnehmen kann und du kannst die Leute nicht stehen lassen. Und wer springt ein?
Håkon. Ja, genau.
Und manchmal ist er auch dann mit ihr zusammen auf ihren Terminen für den Fall, dass ihr sprichwörtlich die Puste ausgeht,
ja, genau.
Damit er dann quasi das Wort für sie übernehmen kann.
Das ist natürlich auch zum einen natürlich diese Belastung, dass sie diese chronische Krankheit hat und auf der anderen Seite Horkon diese Verpflichtungen hat, ne, und alles wahrnehmen zu müssen. Sein Vater ist nicht mehr so fit. Ich meine, der springt ja auch schon für seinen Vater ein. Dann auch für Mette Marit. Es gab ja irgendwie einen Termin in Schweden zu Besuch bei Victoria und Daniel. Und an einem Tag war sie fit und am nächsten schon nicht mehr. Ne? Also es ist dann auch so, ja, man muss da so auch flexibel handeln. Man macht das dann trotzdem und Horkon steht hinten dran und man empfindet schon auch diese tiefe Liebe, die die beiden zueinander haben. Ne?
Aber das ist schon ein Problem, was du da auch ansprichst. Also ich meine, es ist für ihn ja auch nicht schön. Hochzeit neulich in Jordanien, Anfang Juni war das. Alle sind als Paare dahin gefahren und Horkon ist alleine da gewesen. Ja. Das ist für ihn ja auch nicht schön zu manchen Terminen. Und du hast gerade Schweden angesprochen. Ich war selber da bei diesem Besuch von Horkon und Mette Marit bei Victoria und Daniel. Und das war dann völlig unvorbereitet. War sie am nächsten Tag halt morgens, als wir alle da standen, war sie nicht da. Und dann hat auch die Pressesprecherin gesagt, nein, sie kann heute halt nicht dabei sein. Und dann alle so, ja, schade. Und das sind dann halt eine ganze Reihe von Terminen, wo Horkon dann alleine auftritt.
Und nichtsdestotrotz hat man immer so das Gefühl, dass sie das auch sehr gut schultert, ne? Diese chronische Krankheit. Sie hat ja selbst gesagt im norwegischen Fernsehen, dass sie jetzt auch besser Menschen versteht, die eine chronische Krankheit haben und die dann an einem Tag fit sind und am anderen Tag eben nicht mehr. Wo man ja manchmal nicht so ein Verständnis hat, wenn man selbst das nicht auch hat oder selbst betroffen ist. Ne?
Und sie sagt auch, dass sie da viel gelernt hat durch diese Krankheit über sich selbst und auch den Mut gefasst hat, Grenzen zu setzen und zu sagen, ich weiß, alle erwarten, dass ich jetzt heute dabei bin, aber ich kann nicht, ich fühle mich jetzt nicht. Und diesen Mut aufzubringen, war für sie wohl auch ein größerer Prozess, aber das ist halt auch etwas, was die Menschen durchaus respektieren, wie offen sie damit umgeht.
Ja, wie kommt man denn eigentlich, weil du sagtest, Julia, du hast sie dann getroffen bei dem Besuch bei den Schweden, auch wie nah kommt man denn an die dann auch ran, an so ein Paar?
Also es kommt so ein bisschen auf den Termin an, das war ja jetzt ein offizieller Besuch, am Anfang dieser ganz normale Pressetermin, da sind sie dann doch recht weit, da musst du schon gute Objektive dabei haben, um ein Gefühl der Nähe zu kreieren. Ja. Aber es gibt dann halt die weniger interessanten Termine. Ich finde ja, das ist immer auch der Trick beim Filmemachen, nicht immer nur zu den großen Banketten aufzulaufen, da kriegst du eh nichts, sondern zu den kleinen Business-Terminen. Die sind in so einen Jugendclub gegangen. Jetzt in Oslo, das haben wir gedreht, aber auch in Stockholm, wo dann Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in so einem Jugendclub tagsüber aufgefangen werden. So, und wenn du damit drehst, dann bist du halt, da brauchst du überhaupt keine Objektive mehr. Ne? Dann bist du halt
dabei,
Mann an Mann stehst du da mit denen und das ist total schön. Das sind super Termine, weil man halt die unheimlich auch so im Umgang mit den Menschen dann erlebt. Das ist schön.
Könntest du sie auch ansprechen?
Ob ich sie ansprechen könnte?
Ja. Oder konntest?
In Stockholm habe ich das nicht gemacht, aber jetzt hier in Norwegen, ja. Und die wissen dann auch Bescheid, dass wir kommen. Ne? Also es ist jetzt, wir kündigen dann auch unsere Dreharbeiten vorher an. Aber ein eigenes Interview habe ich leider nicht mit ihnen bekommen.
Das ist immer sehr schwierig. Zum Beispiel als dieser Arbeitsbesuch war von Maxima und Willem Alexander, das Briefing war nicht ansprechen. Also guten Morgen kannst du schon sagen, auf Wiedersehen, aber man darf keine Fragen stellen. Ne? Mhm. Julia, das ist das Ding. Ich glaube, wenn man irgendwie da stehen würde mit, sagen wir mal, royalen Fans in der ersten Reihe, dann kannst du eher mit denen sprechen.
Ja, aber da war doch auch die Nummer mit William und Kate, als die in dem Pub waren und da ging es darum, nach Corona,
richtig, genau.
Wie ist die wirtschaftliche Lage?
Ja, genau.
Und da ist man ja auch nah rangekommen.
Ja, da war ich ja auch. Richtig, genau.
Und dann plaudern die plötzlich mal einen Satz.
Genau, und das, ich glaube, Julia, da denke ich mir manchmal, ne, wir Journalisten, wenn wir solche Termine haben, wir haben zwar eine gute Position, sage ich, aber wir müssen uns mit niemandem rumschlagen, aber letztendlich, um mit denen irgendwie so mal in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu interagieren, wären wir, glaube ich, besser aufgehoben unter diesen royalen Fans, ne?
Also witzigerweise machen wir ja tatsächlich das oft so, dass wir mit zwei Kameras unterwegs sind.
Ja, siehste, genau.
Eine steht bei den Fans und die andere steht auf dem offiziellen Pressepodest. Die bei den Fans, da kannst du halt die Stimmung viel besser aufgreifen, weil sie dann halt auch direkt vor dich treten und so. Also die Interviews, die Zuschauer auch in unseren Dokus sehen, das sind eigentlich immer Interviews, die das Staatsfernsehen bei denen gedreht hat. Also die geben halt, ob es jetzt die Norweger oder die Dänen oder die Engländer sind, die geben jetzt nicht jedem deutschen oder Schweizer oder spanischen Fernsehen, das daherkommt und gerade eine Anfrage stellt, ein Interview, ganz im Gegenteil. Die geben einmal im Jahr ein Interview der BBC oder die Norweger halt dem norwegischen Fernsehen oder so. Das kann man sich dann kaufen, um das in seinen eigenen Film zu setzen. Ich habe aber ein paar Ausnahmen habe ich ja schon. Also es ist ja schon so, dass ich mal ein eigenes Interview mit Königin Silvia gemacht habe, mit Königin Mathilde von Belgien und so.
Aber muss auch dazu sagen, selbst die heimischen Sender, die kriegen ja auch nicht jedes Jahr ein Interview. Das ist ja meistens immer nur zum 50. Geburtstag, zum irgendwie so runden Sachen. Ne? Also es ist auch nicht so, dass die da auch ein- und ausgehen. Ne?
Genau.
Also es ist auch schon so eine Distanz dann auch trotzdem da. Ne?
Du, also in Spanien zum Beispiel, dieses Königspaar hat noch nie ein Interview gegeben.
Ja, stimmt.
Also es auch nicht den eigenen Medien.
Ja.
Es geht dann auch für die, da weiß ich das auch darum, dass sie niemanden bevorzugen wollen. Man muss da ja gerade auch in so einem Land wie Spanien sehr vorsichtig sein. Da gibt es ja zwei Lager.
Ja.
Und das ist eh alles sehr polarisierend. Und insofern sagen sie, wir können jetzt nicht dem Staatsfernsehen ein Interview geben, weil dann würde das Privatfernsehen sauer sein und umgekehrt. Und schon gar nicht den Ausländern, weil dann sind die Spanier sauer.
Ja, also stimmt.
Das ist immer ein schmaler Grat.
Ja. Ich meine, gut, ich hatte ja auch das Glück, in Heidelberg Königin Silvia zu interviewen. Und das war, also nur ein kurzer Moment, aber das war natürlich auch mal was anderes, ne? Und da fand ich, da war da auch, sagen wir mal, die Atmosphäre eher entspannter und lockerer. Also es war einfacher dran zu kommen, auf jeden Fall. Also
oft sind die auch auf Reisen besser zugänglich.
Ja.
Also ein Termin dann im Palast vor Ort, also jetzt in Oslo oder in Stockholm, da haben sie halt das ganze, die ganze Pressestelle steht dann da spalier.
Genau.
Und
das
ist dann alles immer schon ganz schön förmlich, so eine Situation. Also wenn die auf Reisen sind, ist das meistens dann nur eine nette Hofdame dabei und dann noch ein Pressesprecher.
Ja.
Schon, aber da sind die ein bisschen lockerer und zugänglicher.
Ja. Als Königin Maxima und König Wilhelm und Alexander hier waren, ich hatte kurz überlegt, es gab immer mal wieder so Momente, wo ich auch nah dran war, und mal kurz was zu sagen. Ich habe mich aber nicht getraut. Also ich habe diesen Respekt gehabt einfach, weil mir gesagt wurde, ich darf nicht, also mache ich es auch nicht. Ne? Aber ich glaube, da gibt es bestimmt andere, die sagen würden, es ist mir doch egal. Und ich frage da mal. Ne? Also
wenn ihr auch sagt, dass ihr die Norweger recht schlicht oder sachlich findet, trotzdem sind das ja auch Respektspersonen. Also die sind ja recht groß, sind sehr präsent und haben auch dennoch, obwohl sie halt jetzt nicht so gekleidet sind wie so eine Kate und so oder so majestätisch auftreten wie eine Mathilde, sondern die sind, trotzdem haben die eine majestätische Ausstrahlung.
Ja, das stimmt. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel ein Kleid, das hat Mette-Marit getragen, ein blaues Kleid. Das hat sie bei eBay ersteigert. Das wurde jetzt auch ausgestellt und das ist dann so auch so ein Vorzeigekleid, dass man sagt, auch die Royals kaufen Secondhand.
Ja, wobei in dem Fall mit diesem Kleid, das habe ich sogar gesehen in Oslo, das Kleid. Und sie hatte es an bei diesem Besuch in Stockholm. Da hatte sie das Kleid sogar an. Das ging darum, das ist eine norwegische Schneiderin gewesen, eine ganz berühmte Person. Das ist ein Vintage-Kleid. Und Mette-Marit geht es sehr darum, im Übrigen Königin Sonja auch, die sind so sehr, Mette-Marit webt ja auch und Königin Sonja hat ein großes Atelier oben im Dachjuche vom Palast.
Okay.
Und in dem ehemaligen Hofstellen, da ist halt jetzt so eine ganz schöne Ausstellungsfläche gemacht worden.
Ach genau, also zwei Möglichkeiten, sich künstlerisch auszuleben.
Ja, und dieses Kleid, auf das du gerade angesprochen hattest, von eBay, das hatte sie halt ersteigert, weil es halt von einer ganz berühmten Schneidermeisterin war. Mhm. Und das hängt jetzt also als Vintage-Kleid, wurde das ausgestellt jetzt bei Königin Sonja, wie auch die heimische Handwerkskunst zu präsentieren.
Ah ja, okay. Wird, auch wenn es bei eBay war, kein 70-Euro-Kleid gewesen sein.
Weiß ich nicht.
Ja?
Weiß ich nicht, ja. Kann sein, dass es 70 Euro nur gekostet hat.
Das wäre nämlich mal interessant dann auch.
Ja. Und was machen wir jetzt? Kurz was trinken?
Ja, ich
hoffe, Julia, du hast was dabei.
Ja, mittlerweile einen kalten Cappuccino.
Oh Gott. Du unterhältst dich bitte mit Julia.
Ja.
Ich gehe kurz zum Wasserkocher. Ich kriege ja immer diverse Nachrichten über Insta und Mail. Die einen sagen, oh super, wenn ihr immer Tee trinkt und so, macht das ruhig weiter, weil ich immer gefragt habe, wollt ihr das weiter? Andere sagen, da spule ich weiter. Was machen wir denn jetzt?
Ja, wir machen einfach schnell.
Verkürzt.
Also beides nur verkürzt, aber dann musst du endlich mal drücken gehen.
Ja, das mache ich.
Genau. Und ich frage mal, für was wird denn Haakon stehen, wenn er wirklich dann mal auch auf den Thron gehen wird?
Das ist eine schöne Frage. Denn für Haakon ist es ganz wichtig, für was zu stehen. Er hat selber gesagt, auf einer Wanderung, die er vor 2 Jahren gemacht hat, wenn ich als König nichts bewirken kann, dann hat das alles keinen Sinn. Mhm. Also er möchte einen Unterschied machen können. Es ist ganz wichtig für sie, die Gesellschaft zu umklammern, für jeden da zu sein. Er hat natürlich aber auch Themen, die er voranbringt und kann auch da einen Unterschied machen. Also ganz banales Beispiel, was heißt banal?
Ja.
Ein ganz wichtiges Beispiel. Das Thema Klimaschutz, das haben natürlich jetzt irgendwie alle Thronfolger gerade auf der Agenda.
Genau.
Aber Haakon, der trifft Wissenschaftler, der hat neulich eine Expedition gemacht in die Arktis auf Skiern mit Kites. 2 Wochen lang ist der durch Grönland, durchs ewige Eis hat er sich gekämpft zu einer Forschungsstation. Und das wurde dann natürlich auch im norwegischen Fernsehen übertragen. Und so kann der natürlich auch die Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Aber er ist halt nicht nur so ein Flaggschiff, der halt die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern er tritt mit den Wissenschaftlern in den Dialog. Er macht sich Notizen. Er bereitet sich sehr darauf vor und kann halt auch über Erfahrungen sprechen von so Forschungsreisen und Expeditionen. Er war auch schon auf mehreren Schiffen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil er halt auch Menschen miteinander verbindet und Kontakte verknüpft. Und also es ist für ihn etwas sehr Wichtiges, einen Unterschied machen zu können.
Also es geht ja dann, glaube ich, auch sehr bei allen Königshäusern so nicht mehr so ums reine Erhalten und hier sind wir einfach und wir sind präsent und schillern auch so ein bisschen, sondern wirklich die Zukunft zu sichern, in die Zukunft zu gehen, was zu bewirken mit dem Klimaschutz. Also Charles, der ist ja auch auf zig Veranstaltungen mit seinen Tieren und Klimaschutz und wie kann ich was nachhaltig gestalten. Ne? Aber bei ihm, er ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen aktiver, also der Wanderer, der Hiker.
Das ist übrigens ein ganz toller Aspekt, finde ich, diese körperliche Leistung, die erbringen. Also gerade der Håkon und der Frederik von Dänemark, das sind ja Extremsportler. Ne? Also Frederik ist Marathonläufer, hat sich ausbilden lassen als Kampfschwimmer. Das ist eine Eliteeinheit der dänischen Marine. Die härteste Ausbildung, die man sich vorstellen kann, für den Kampf als Soldat in und unter Wasser. Der Håkon, der fährt fantastisch Ski, der ist Windsurfer. Die Tochter Ingrid Alexandra hat schon eine Meisterschaft im Windsurfen gewonnen. Auch die sind alle unheimlich leistungsgetrieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mit dieser Rolle als Kronprinz zu tun hat. Denn sie können sich halt sonst mit niemandem auch messen. Und man hat immer das Gefühl, denen fliegt ja auch alles so zu. Und das Einzige, wo die sich beweisen können, sind halt dann so Extremsportarten.
Aber man muss auch dazu sagen, dass gerade der 86-jährige König Harald auch das alles noch so durchzieht. Diese Disziplin merkt man sehr. Dieser Wettkampfgedanke, dieser Gedanke, was durchzustehen und durchzuhalten, ne? Oder liege ich da falsch?
Nee, überhaupt nicht. Das ist halt deren Selbstverständnis auch, dass sie dieses Amt im Prinzip ausfüllen bis zum letzten Atemzug. Der König Harald ist gesundheitlich seit ungefähr 20 Jahren schon recht angeschlagen, rafft sich immer wieder auf mit aller Kraft und hat auch keine Hemmung, mit seinen Krücken vor die Öffentlichkeit zu treten. Und der ist auch geistig total da und eigentlich so recht fit und macht diesen Job auch wirklich gerne mit seiner Sonja, die mit ihren 86 Jahren, finde ich, in einer extrem guten Verfassung auch ist.
Das stimmt, ja.
Aber in den letzten 20 Jahren immer wieder, wenn König Harald krank war, der hatte vor 20 Jahren, hatte er Diagnose Blasenkrebs, hat aber auch von der ganzen Motorik her, ich glaube, hat kaputte Hüften und so, hat er immer wieder Probleme. Und der Håkon, seit 20 Jahren springt er dann ein, richtig gehend als Regent.
Was ich nochmal ansprechen wollte, es gab ja diese Attentäter, du erinnerst dich, 2011, ne, auf der Insel.
Freiweg.
Genau, als er auf diese Insel ist und viele Jugendliche erschossen hat. Und der Stiefbruder von Mette Marit ist auch ums Leben gekommen, ein Polizist. Und Håkon ist ja dann vor die Menschen getreten und hat ja eine kurze Rede gehalten. Da würde ich gerne mal kurz reinhören wollen.
Die Quell er Garten erfüllt auf Kärlichkeit.
Heute Abend sind die Straßen mit Liebe gefüllt. Wir stehen vor einer Wahl. Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber wir können uns dafür entscheiden, dass niemand alleine stehen muss. Wir können uns dafür entscheiden, zusammenzustehen.
Und sogar einen Tag nach diesem Attentat waren König Harald und Kronprinz Håkon auch schon bei den Angehörigen, haben da ihre Anteilnahme gezeigt. Gerade für so ein Land wie Norwegen. Also ich kann mich auch noch gut erinnern an diesen Tag hier in der Redaktion, als wir darüber berichtet haben. Ne?
Da hättest du es nicht erwartet. Also gerade da irgendwie.
Ja,
nicht, ne?
Genau.
So,
ja. Und die Rolle, die sie da gespielt haben, war sehr vorbildlich und hat auch nochmal die Norweger auch nochmal so geeint, oder?
Ich habe jetzt auch für meinen Film mich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das war ja die fieseste Form eines Attentats, die man sich eigentlich vorstellen kann. Ja. Auf diese Insel, wo ein Ferienlager war mit vielen jungen Menschen und dann einfach mutwillig auf diese Kinder zu schießen, die richtig gehen zu jagen. Und das hat ihre Rolle, natürlich war die vorbildlich bei diesem Attentat und auch bei der Bewältigung dieser Trauer. Diese Bilder, wenn sie Grenze niedergelegt haben und zum Attentat Gedenkfeiertagsort gegangen sind oder die Gedenkfeier, das sind ja aufrichtige Tränen, die denen runterlaufen. Die sind geeint mit den Menschen in Fassungslosigkeit, in Trauer und Mitgefühl. Und es gab jetzt letztes Jahr, glaube ich, war das, 2022, wieder einen Anschlag in Oslo auf die Besucher eines schwulen Clubs. Und da sind zwei Menschen ums Leben gekommen und am nächsten Tag sind auch wieder Håkon und Mette Marit, haben auch ihren Sohn mitgenommen. Also die Kinder, die dann gerade greifbar sind, die kommen dann auch bei sowas dann auch mit und liegen sich mit diesen Menschen in den Armen. Die spenden denen halt richtig gehend Trost. Und das ist eine ganz wichtige Rolle, diese Rolle von Landesvater und Landesmutter, die sowohl das alte Königspaar als auch Håkon und Mette Marit halt sehr ausfüllen. Und ich glaube, daran sehen die auch ihren wichtigsten Sinn ihrer Rolle.
Ist aber immer wieder faszinierend, ne? Weil wir haben das ja so gar nicht. Du hast dann immer wirklich Personen, Menschen, mit denen du dich identifizieren kannst. Also wie eine Mama und ein Papa, der so für das Land da ist.
Einen umarmt und so, ne?
Zu dem du kommen kannst. Das könntest du dir gar nicht vorstellen, denkst dir, lieber Olaf.
Und appelliert. Der hat ja auch eine unheimliche Reichweite, der König oder Håkon, gerade mit seiner Rede. Wenn sie appellieren an Zusammenhalt oder an Toleranz und damit können sie ja auch wirklich die Leute erreichen. Aber wo du gerade sagtest, Chrissy, das haben wir hier so gar nicht. Wenn ich auf meinen Drehreisen bin in den verschiedenen Königreichen, habe ich immer das Gefühl, jeder hat den König, die Königin, Kronprinz oder Kronprinzessin schon mal irgendwo persönlich gesehen. Ich kenne hier keinen, eigentlich überhaupt keinen, der jemals irgendeine Begegnung mit dem Bundespräsidenten hatte. Also, es ist wirklich dieses...
Ich schon.
Sie, guck mal.
Ich habe ihn schon interviewt.
Gibt es ihn überhaupt?
Ja, Frank sehr Walter. Nett. Sehr nett.
Ja.
Aber es ist halt diese unheimliche Präsenz, die diese Familie haben. Natürlich sind die über Jahrzehnte Staatsoberhaupt und es sind auch mehrere Familienmitglieder, die repräsentieren und vor Ort sind. Das kann so ein einzelner Bundespräsident ja gar nicht leisten. Aber diese Beziehung, die die Menschen zu dieser Familie haben, diese Identifikation, das ist halt dann doch was anderes.
Und Håkon setzt sich ja mit seiner Stiftung viel für Jugendliche ein und Geflüchtete, dass sie auf die Spur kommen und was aus sich machen. Und dieses Jugendthema ist, was er vorantreibt, ne?
Total. Das haben die sich nämlich überlegt, Anfang des Jahres, wie feiern wir diesen 50. Geburtstag? Genau. Beide sind diesen Sommer 50 geworden.
Ja, Mette Marit, letzte Woche Freitag, also wir haben es ja in dieser Woche aufgezeichnet, eine Woche nach dem Geburtstag, am 19. und Håkon am 20. Juli.
Da haben sie sich halt für überlegt, für ihre 50. Geburtstage. Wir machen eine Tour durchs Land und besuchen jeden Monat einen anderen Teil Norwegens zu einem bestimmten Thema. Also es geht einmal ums Thema Handwerk, dann ums Thema Fischerei und Landwirtschaft und dann aber auch um das urbane Leben. Und das hat in Oslo stattgefunden, da haben wir auch gedreht. Und da haben sie den ältesten Jugendclub von Oslo besucht. Und das ist halt auch so typisch von Håkon und Mette Marit, dass die halt also auch ihre Geburtstage feiern und alle so daran teilhaben lassen wollen. Und dieser Besuch des Jugendclubs, das ist so anrührend. Also auch wie diese Kinder völlig unterschiedlicher Herkunft auf dieses Kronprinzenpaar anspringen und die Bürgermeisterin ist da. Ist also unheimlich familiär gewesen, wahnsinnig wuselig und ich habe bei keiner Gelegenheit die beiden so nah und herzlich je gesehen wie beim Besuch von diesem Jugendclub. Total schön. Und jetzt die Feierlichkeiten am 25.8.
Genau, Hochzeitstag.
Der Hochzeitstag. Das sind halt jetzt die großen Feierlichkeiten aus Anlass ihrer 50. Geburtstage. Das wird eine
Hinterhofparty.
Eine Hinterhofparty im Palast. Und sie haben eingeladen Menschen, also keine Royals, die da jetzt kommen werden und keine Elite, sondern Menschen, die in den letzten 50 Jahren an der Gestaltung Norwegens mitgearbeitet haben. Genau. Und das ist halt auch so eine Würdigung dessen, was die Menschen da leisten und zu diesem Land beitragen. Und der Tag, finde ich eigentlich ganz nett, dass sie sich den Hochzeitstag als Tag ausgesucht haben, an dem diese Feier stattfinden soll. Ich finde auch, das ist so eine, in gewisser Weise eine Verneigung vor den Norwegern, dass sie Ja gesagt haben zu diesem Paar, zu der Mette Marit und Håkon, die halt ein tolles und sehr beliebtes Paar sind.
Es gibt aber einen Ort, der fehlt, und zwar Trainer, wenn ich es richtig ausspreche. Und da hätten sie sich was angeguckt zur Meeres- und Küstenkultur. Ne? Das holen sie aber nach, auf jeden
Fall. Weißt du was, wir hatten sogar überlegt, da zu drehen. Ja. Das wäre nur so wahnsinnig aufwendig gewesen, da hinzukommen, weil wir hätten irgendwo in den Norden von Norwegen fliegen müssen und dann mit einem Schiff weiter, um auf diese völlig abgelegene, wunderschöne Insel zu kommen. Mhm. Und diese Reise haben wir dann für uns gesagt, das ist nicht darstellbar. Ja? Da sind wir halt irgendwie 5 Tage unterwegs, um dann halt irgendwie den Besuch eines Fischerdorfs zu covern. Mhm. Und die hat dann am Ende auch gar nicht stattgefunden wegen Unwetters. Die konnten gar nicht mit ihrem Schiff diese Insel ansteuern.
Annelie, ich glaube, Hevers ist kalt geworden. Ja. Also, ich weiß ja auch nicht, wir haben uns wieder verquatscht, wie immer. Da bist du ja
so,
schon wieder.
Das machen wir ganz schnell.
Aber wir wollen natürlich auch wissen, was du zu essen dabei hast.
Pass mal auf, das Problem ist ja, ich sage mal, die Norweger zeichnen sich nicht durch ihre Küche aus.
Kekse wird es geben.
Nee, auch nicht so richtig. Nee, die essen so viel Fisch, Lamm und was hast denn du in Norwegen gegessen?
Also leider war es jetzt für mich jetzt kein so kulinarisches Erlebnis, weil wir so wahnsinnig früh immer aufstehen mussten. Und wenn man anständige Drehbedingungen haben will, dann musst du halt um 6 vor Ort sein. Mhm. Ne? Das Licht ist am schönsten oder du bist bei der Presse akkreditiert. Sprich, wir waren abends immer ganz schön platt und da gab es irgendwie mehr was auf die Hand. Aber ich finde schon, dass man in Norwegen eigentlich sehr gut essen kann. Fisch ist natürlich auch was Wunderschönes.
Ja, Fisch schon, klar.
Also du willst sagen, du hast nichts mitgebracht.
Doch, pass auf, ich habe versucht, irgendwie eine Verbindung zu schaffen. Ja, wir müssen das sehr schnell machen. Und zwar, da ist Königin Margrethe eigentlich drauf gemalt. Ach, ne? Die habe ich mal gekauft in einem Laden.
Danish Butter Cookies.
Genau, und ich dachte, weil doch Kronprinz Frederik jetzt kommt. Das ist so typisch für uns Journalisten. Ne? Ja. Wir versuchen immer irgendwie so eine Verbindung.
Querverbindung.
Genau, er war doch der Trauzeuge von Kronprinz Håkon. Da dachte ich mir, komm, irgendwann kommt der Tag, wo ich diese Keksdose aufmachen kann. Mit dänischen Butterkeksen. Weil es gibt keine norwegischen Butterkekse. Stimmt's, Julia?
Danach habe ich mich jetzt nicht so auf die Suche begeben, als ich dort war. Also was Schönes wird es da schon geben, aber ich habe jetzt nicht nach Butterkeksen
geguckt. Also dann gucke ich mal. Wir schenken mal hier schnell ein.
Aber ich finde die Verbindung super, die du gerade schlägst nach Dänemark. Denn dieses norwegische Königshaus stammt ja aus der dänischen Königsfamilie. Das ist beides die Dynastie der Glücksburger. Und dieser großartige König, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, Håkon der Siebte, 1905, war ein Prinz aus dem dänischen Königshaus. Den haben die Norweger ausgesucht. Den hätten wir gerne als König. Und dann hat er gesagt, gut. Also die Regierung hatte ihn ausgesucht und hat er gesagt, gut, aber ich wünsche mir eine Volksabstimmung, die Bürger sollen mich wählen. Mhm. Und dieser, mit ungefähr 80%, wurde dieser Prinz Karl von Dänemark, der spätere Håkon, der Siebte von Norwegen, von den Norwegern zum König gewählt. Und das war richtig gehend ein gewählter Monarch.
Ach, guck mal da,
Und das lebt sich so ein bisschen fort. Und er hatte halt auch dieses Motto festgelegt, alles für Norwegen.
Also, dann sind diese dänischen Butterkekse gar nicht so schlecht. Und wie schmecken sie?
Gut, aber wir haben doch auch, glaube ich, bei uns so Butterkekse so ähnlich. Aber da ist ein bisschen Zucker drauf auf einigen. Aber sehr lecker.
Schade, Julia, dass du leider nicht teilhaben kannst.
Ist auch nicht so meine Uhrzeit, einen Butterkeks zwischendurch zu essen.
Nee, ja, aber stimmt. Bis zum Mittagessen und so, man muss die Zeit ja überbrücken. Das liegt daran, dass ich ein Kerl bin, glaube ich.
Wahrscheinlich, Chrissi.
Energie.
Ja, jetzt kommen wir zurück nochmal auf Mette Marit. Du hattest es, oder wir hatten es ja angesprochen mit dem Literaturzug. Sie hatte diesen Literaturzug entworfen. Sie fährt durchs Land und dann nimmt sie sich Schriftsteller mit in den Zug und redet dann über die Bücher und sie liest sehr, sehr viel. Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, gerade das Thema Literatur, Lesen in die norwegische Gesellschaft zu bringen.
Absolut. Sie ist wahrscheinlich die größte Unterstützerin für die heimische Literatur in Norwegen. Ich habe mich auch mit einem Schriftsteller unterhalten für diesen Film, der also auch darüber spricht, wie wichtig sie ist, zum Beispiel mit ihrem Literaturzug. Ja? Sie fährt halt wirklich von Station zu Station und lädt die Leute richtig gehend ein, zu ihr reinzukommen und ein Buch zu lesen oder sich mit ihr oder mit einem Schriftsteller über Literatur zu unterhalten. Und das ist auch jetzt nicht etwas, was sie sagt, ach, das ist wichtig, dass die Leute lesen, sondern es ist etwas, was sie ganz, ganz tief in ihrem Innersten auch davon überzeugt ist. Sie sagt selbst, dass die Literatur ihr geholfen hat, in ihrer Rolle sich zurechtzufinden. Sie ist halt jetzt nicht nur eine Leseratte, um sich selbst irgendwie zu unterhalten, sondern sie macht es, weil es ihr richtig gehend was gibt. Und da ist sie wohl so überzeugend, dass sie eine ganz große Botschafterin für die Literatur in Norwegen geworden ist. Und sie hat auch ein eigenes Buch herausgegeben mit eben diesem Schriftsteller, Geir Guliksen heißt er. Und da geht es um Heimat.
Ja, aber das, wo die sich vielleicht auch sehr verbunden mitfühlen. Ne? Also du hast da dieses Land, du hast nicht so viele Einwohner. Und dieser Fokus auf dieses Königspaar und so diese Heimat der Zusammenarbeit, Zusammenhalt, die Einheit quasi.
Und bei der Frankfurter Buchmesse, ja, da war ja ein ICE umgebaut als Literaturzug, kam dann angefahren. Da waren ja auch ganz viele norwegische Schriftstellerinnen und Schriftsteller drin. Norwegen war Gastland. Und übrigens, da waren natürlich auch ganz viele royale Fans da. Auf die sind sie auch zugegangen. Mit denen haben sie auch gesprochen und haben auch Blumen bekommen. Es war zwar nicht so ein, ich sag mal, Bohai, wie jetzt zum Beispiel in Berlin beim Staatsbesuch von König Charles und Königin Camilla, aber doch beachtet die beiden.
Ja, die sind ein bisschen mehr Understatement.
Ja, aber ich finde auch, dass Håkon jetzt im Alter gewonnen hat.
Der Bart steht ihm.
Ja, mehr Charakter hat er bekommen. Beispielsweise zu Studienzeiten in den USA, da war er ja eher so ein bisschen, der war auch noch jung. Ja,
wollt ihr sagen, er ist auch attraktiver geworden? Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen.
Ja, du hast wahrscheinlich recht.
Persönlicher zu lenken.
Ja, genau. Also wir stoßen kurz an und nicht, dass das jetzt die Leute wieder weiterspulen. Cheers, deinen kalten Cappuccino, Julia, das ist jetzt doof.
Das tut uns sehr leid.
Den rühre ich auch nicht mehr an. Ich sag nochmal was kurz, während ihr was trinkt.
Ja.
Zu Håkon, dass er also heute attraktiver geworden ist. Der strahlt halt aus sich eine unheimliche Selbstsicherheit auf,
ja,
mich aus.
Und
also
Ruhe,
wirklich,
ne?
Ja. Also er hat das wirklich alles im Griff. Er vertritt den Vater, er hat die Familie im Griff. Er ist ja im Übrigen ein sehr aktiver Familienvater auch. Ne? Also diese Szenen, dass er morgens das Frühstück macht, während Mette Marit sich halt auch noch irgendwie zurecht macht und er fährt die Kinder zur Schule. Jetzt nicht mehr, die sind ja auch die. Ingrid hat ja jetzt auch Abi gemacht und geht jetzt erstmal zum Militär.
Nee, noch nicht. Die macht doch jetzt erst nochmal ein Jahr eine Auszeit. Die geht doch in so eine Schule und macht doch da Umwelthelferin und ja, hilft da so ein bisschen aus, so ein Jahr
Stimmt.
lang. Und erst nächstes Jahr geht sie zum Militär.
Aber sie muss zum Militär.
Ja,
das
ja.
Ist ja in Norwegen, ist ja verpflichtend für jeden.
Aber auch nur ein Jahr. Die hat nochmal Glück, weil nämlich Leonor von Spanien, die muss ja 3 Jahre
zum Militär. Aber es ist selbst gewählt. In Norwegen ist es Pflicht gewählt.
Ja, wobei es schon auch erwartet wird, weil sie ja dann, wenn sie ja dann mal Königin ist von Spanien, ist ja die Oberbefehlshaberin von Militär und da ist schon gewünscht, dass man weiß,
in allen 3 Waffengattungen gedient.
Ja, was da so wichtig ist. Und weil du es gerade gesagt hast, wegen Familienvater, da ist ja der Marius, das ist ja das Kind, das Mette Marit mit in die Ehe gebracht hat, der ist ja mittlerweile 26, dann du hast gesagt, Prinzessin, also dann auch irgendwann Kronprinzessin, Ingrid Alexandra 19 und Sverre Magnus 17. Es gibt ja dann auch diese Bilder, wo sie zusammen sind, am Tisch sitzen und essen. Es gibt auch eine Szene, da erinnere ich mich, da schmust Mette Marit mit Ingrid. Also dieses Innige.
Ja, und was ich auch bemerkenswert finde, sie haben die Kinder am Anfang oft so mitgenommen, wenn sie so ganz klein sind. Gab es dann irgendwie so ein paar Termine, wo die dann so süß rumgehüpft sind. Und dann war aber auch ganz lange Sendepause. Also man hat diese Kinder jahrelang nicht gesehen. Beim Nationalfeiertag, ja, da sind sie einmal im Jahr mit aufgetreten, aber ansonsten ganz wenig, weil sie denen einfach die Zeit geben, eine ganz normale Jugend führen zu können. Und jetzt, gerade als wir im Mai in Norwegen waren, war wieder Nationalfeiertag, aber Ingrid Alexandra war nicht dabei, denn sie machte gerade Abi und durfte wie jeder Abiturient einfach Abi feiern an den Tagen. Und das ist etwas sehr Typisches, finde ich, für diese norwegische Königsfamilie, dass sie nichts erwarten von diesem Mädchen, sondern ihr halt auch die Freiheit geben, ein ganz normaler Teenager zu sein. Und als sie letztes Jahr 18 Jahre alt geworden ist, gab es ja sehr große Feierlichkeiten in Norwegen. Und da hat man also auch gesehen, dass von Erfolg gekrönt ist, dieser Erziehungsansatz. Denn auf einmal tritt da so eine ganz selbstsichere, fröhliche und frische 18-Jährige vor das Mikrofon und hält da eine ganz persönliche, nette Rede auf ihren Vater und auf ihre Mutter und beendet diese Rede mit einem beherzten Skoll. Das war nicht einstudiert, sondern das kam so einfach aus ihr raus.
Das ist erstaunlich, obwohl sie ja auch irgendwann Königin wird von Norwegen wohl, dass sie trotzdem diese Freiheiten hat. Das gibt es, glaube ich, nicht so in Großbritannien. Wenn da Tubing the Color ist, da dürfte wahrscheinlich nicht William sein irgendwie Abitur feiern oder irgendwie einen Uni-Abschluss oder so. Da muss man dann einfach da Präsenz zeigen. Das ist schon der Unterschied.
Ja, also ich weiß auch, dass die Norweger das gut finden, also die norwegische Bevölkerung das gut findet. Die erwarten das nicht von der Ingrid Alexandra, dass sie statt Abi zu feiern beim Nationalfeiertag steht und vom Balkon winkt. Die Erwartungshaltung und das Verhältnis der Norweger zu ihrem Königshaus ist ein etwas anderes als in England halt.
Und du hast schon so viele Filme gemacht über irgendwelche Königshäuser, aber was ist denn bei den Norwegern bei dir so hängen geblieben?
Dass ich unbedingt noch einen Norwegen-Film machen möchte. Es hat so viel Spaß gemacht, die Geschichte zu recherchieren, dieses Drehbuch zu schreiben, denn es ist halt auch noch nicht so auserzählt. Und das sind so interessante und so sympathische Persönlichkeiten, mit denen man es zu tun hat. Wir haben uns jetzt zum Beispiel gar nicht über die Märtha Luise unterhalten, die Schwester vom Hakon.
Das müssen wir auch noch machen. Ja. Die hatten wir nämlich mal in der Folge unterm Radar, du erinnerst dich. Richtig. Genau. Märtha Luise, genau, die eigentlich ja Thronfolgerin gewesen wäre, weil die ja eigentlich älter ist, ne, als Hakon.
Aber damals wurde die war die Gesetzeslage noch nicht so. Da wurden noch Söhne bevorzugt.
Ja, das haben sie aber geändert. Märtha Luise, können wir doch mal kurz drüber reden. Gut, dass du es ansprichst. Die ist ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, aus dem Rahmen gefallen. So wie sie ihr Leben so lebt. Ne? Aber ist es auch in Ordnung? Ne?
Für die Norweger oder auch für die norwegische Königsfamilie war das, ich sag mal, ein Stück weit in Ordnung. Mhm. Sie hat ja für sich entschieden, vor ihrer Hochzeit mit ihrem Ari Behn, mit ihrem ersten Mann, aus dem Königshaus austreten zu wollen. Also sie war nie jemand, die gerne, besonders gerne Prinzessin war. Mhm. Sie sagte einmal, sie habe, so wie kleine Mädchen davon träumten, Prinzessin zu werden, hat sie davon geträumt, Tochter einer ganz normalen Familie zu sein.
Also eine Mette Marit.
So ein bisschen, quasi, ja, ein bisschen. Und sie hat dann also auch die Hochzeit mit ihrem Mann genutzt, um aus dem Königshaus auszutreten, weil sie auch auf eigenen Beinen stehen wollte. Mhm. Und damit ist sie dann, das wurde ja auch respektiert und ist ja auch irgendwie sehr positiv, aber es ist immer schwierig, wenn man so einen Titel hat, weil man das Gefühl hat, dass sie mit dem Titel Geld verdient. Und dann waren das auch noch so zweifelhafte Aktivitäten. Also ihre Kinderbücher waren ja überhaupt kein Problem. Und sie hat auch gesungen, bei Fernsehshows mitgemacht, Weihnachtschor gesungen. Und so. Aber es wurde dann schwierig, als sie ihre Engelsschule gegründet hat, weil sie auch eine Ausbildung gemacht hat als Geistheilerin. Und ja, das sind dann halt auch so zweifelhafte Methoden und dann immer mit dem Namen Prinzessin Märtha Luise von Norwegen. Und das Ganze gipfelte ja jetzt vor ein paar Jahren darin, dass sie einen neuen Lebensgefährten hat, nämlich diesen Schamanen. Derek Verrett. Heißt er so? Ja, also schreibt sich Durek.
Durek Verrett wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ja.
Und der ja auch wiederum als Schamane ja auch fragwürdige Methoden anwendet und auch anpreist. Da hat dann der Hakon als Bruder, und der hat ein ganz nettes und enges Verhältnis zu seiner Schwester, aber der hat einen Riegel davor geschoben. Das haben die Eltern von Hakon und Märtha Luise auch dem Hakon überlassen, nach dem Motto, kannst du das bitte mal klären? Als Eltern war das wohl ein bisschen schwierig und das hat er sehr konsequent gemacht und hat gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. Ihr könnt den Titel, du darfst ihn nicht benutzen. Sie ist im Prinzip komplett in die Freiheit jetzt entlassen und lebt ein Leben.
Ja, und die sind ja verlobt, ne, mittlerweile und wollen auch irgendwann heiraten. Und es gab so eine Veranstaltung, da hat sie ihren Titel als Prinzessin genutzt, so nach dem Motto Teilnehmer von dieser Veranstaltung, die Prinzessin und der Schamane oder ihr Schamane oder so.
Guter Titel, ne?
Super, aber gut.
Ja, also das hat halt in der norwegischen Bevölkerung ist das unheimlich schlecht aufgestoßen. Ne? Ja. Also diese Aktivitäten von Märtha Luise mit ihrem Schamanen, die fanden das also auch schädigend für Norwegen.
Ja, es geht weg von dem, mit dem man sich identifiziert und was man will und erwartet. Ne? Also gerade über das wir jetzt gerade geredet haben. Auch.
Der musste eingreifen, der Hakon oder das Königshaus musste was tun und der Hakon war derjenige, der vollstreckt hat.
Aber man muss dazu sagen, das ist kein Riesenskandal, aber sagen wir mal so eine, was man nicht so gerne sieht, aber die Norweger regeln das ganz anders als die Briten, wo das so völlig aus dem Ruder gelaufen ist, mit Harry und Meghan zum Beispiel. Man kann es ja so ein bisschen, sagen wir mal, vergleichen, zweite Reihe, aber die Norweger, die haben das irgendwie alles so für sich geregelt und was auch völlig so klar ist.
Mehr
also
oder weniger
so,
geräuschlos. Ja. Ne? Man hat mal quasi drüber gesprochen und behandelt und fertig.
Ja, genau. So. Also das ist schon ein Unterschied zu den Briten, ne, Julia?
Oh, unbedingt. Ich finde, dass in manchen Punkten die Briten sich die kontinentaleuropäischen Königshäuser angucken sollten, wie die so manches regeln, weil das halt einfach sehr geräuschlos und gut läuft. Mhm. Und natürlich kann man die Märtha Luise gut mit Harry vergleichen. Das ist einfach ein erfolgreicher Ausstieg aus dem Königshaus gewesen, ohne die eigene Familie zu beschädigen, ohne die Institution zu beschädigen.
Richtig.
Und Märtha Luise ist trotzdem ein ganz geliebtes Mitglied dieser Familie. Die ist ja auch bei allen Feierlichkeiten dabei. Selbst der Schamane ist dabei.
Ja, genau.
Der wird also auch dann akzeptiert als Verlobter der Tochter.
Richtig.
Das ist kein Problem. Nur, dass sie halt nicht mehr dieses Königshaus repräsentieren und schon gar nicht mit ihrem Titel irgendwas machen.
Ja, super geregelt. Ich meine, Märtha Luise hätte bestimmt auch Stoff, um da irgendwie so wie Harry mal was rauszuhauen, sage ich jetzt mal so ganz lapidar, aber das tut man einfach nicht und das finde ich das Gute. Also das
die ist ganz loyal, wirklich, also ihren richtig. Eltern gegenüber, ja. ihrem Bruder gegenüber genau. und auch der Mette Marit als Schwägerin gegenüber. Ja. Also ja. ganz im Gegenteil, es gibt überhaupt keine Befindlichkeiten, dass die Mette Marit ihr irgendwie die Aufmerksamkeit genommen hat oder ihr irgendwie einen Platz genommen hat, überhaupt nicht. Die ist so dankbar, dass die beiden das so gut machen.
Dann ist auch Ruhe im Karton, ne? Muss man ja auch sagen. Also wenn man sagt, okay, ich trete mal zurück und mache jetzt nicht meine Eitelkeiten und will mich durchsetzen und mein Recht und eigentlich muss doch die Welt das wissen und so, ich sage nur Harry, ne? Sondern das ist irgendwie alles intern geklärt und am Ende, keiner tritt irgendwie den anderen und dann ist Ruhe.
Ja. Spannend wird es ja, wie es dann jetzt in der nächsten Generation wird. Also bei denen die Thronfolger, die neue Generation, die werden ja jetzt alle 18 oder sind schon in Belgien Anfang 20.
Ja, ja, ja.
Leonor in Spanien ist 18, der Christian von Dänemark wird 18. Jetzt wird es ja spannend und die haben ja auch alle Geschwister. Werden spannende Jahre, glaube ich, total. Also ich meine, die nächste Königshochzeit, ab in 10 Jahren geht es dann wieder los mit den Hochzeiten. Wenn diese junge Generation an der Reihe ist, für wen werden die sich entscheiden und wie werden die Geschwister, welchen Weg werden die Geschwister gehen?
Ich glaube, in unserer beruflichen Laufbahn werden wir es knapp noch erleben, Julia vielleicht, ne?
Ja, mit so einem grauen Dutt sitze ich dann da. Wie so eine ältere Gouvernante und kommentiere dann vielleicht noch die Hochzeiten von Leonor und Ingrid.
Und wir machen immer noch einen Podcast und sagen, vor 10 Jahren haben wir schon darüber geredet. Ja, Julia, also ich glaube, wir haben ein schönes Bild gezeichnet von Håkon und Mette Marit. Die Seitenlinien oder auch die Eltern. Chrissikan, vermisst du irgendwas?
Nein, nein, ich bin eigentlich fasziniert, weil ich denke, unterschiedlicher könnten die Königshäuser nicht sein, ein Stück weit. Und es ist mir sympathisch geworden.
Ah, ja.
Also ich habe über die Norweger habe ich nie so intensiv nachgedacht. Aber was ich so jetzt höre und was mir jetzt auch erstmal bewusst wird, ne, dadurch es ist mir für mich doch irgendwie bodenständig, so dieses, ne? Dahingehen, es schlicht halten, einfach zu sein, bei den Menschen zu sein, jeder kennt sie, ja, man ist quasi eine Familie in
und
diesem Land.
Und es gut zu regeln, wenn es mal irgendwelche Störfaktoren gilt, ne? Julia, du hättest mal Chrissi Kahns Gesicht sehen müssen, als du erzählt hast von Mette Marits Vergangenheit, als sie noch so in der Raver-Szene unterwegs war. Das wusste er gar nicht. Ich habe gedacht, das hat doch jeder gelesen, ne? Ach,
damals habe ich mich noch nicht so... Würde ich sagen. Ne?
Ja, sehr gut. Dann jetzt kennst du dich aus im norwegischen Königshaus, also du hast was gelernt.
Ja, aber die haben alle irgendwie sowas hier. Ne? Ich sag nur Karl Philipp, ne? Die Frau, Sophia.
Ach so, okay, von Schweden jetzt.
Die
okay.
ist doch auch immer, ist auch mal mein Lieblingsthema, so ein bisschen. Diese Bilder, sie halbnackt mit der Schlange um den Körper und so. Und dann am Ende so, ja, das war vielleicht auch nicht ganz so toll und so. Und jetzt ist sie irgendwie so, und es hängt dir nicht nach.
Jetzt so ist es. Aber Julia, weil du ja auch Expertin bist für schwedische Königshaus, das ist ja auch so, aber das wurde auch einfach geräuschlos geregelt. Es war erst in der Klatschpresse natürlich drin, wurde draufgetreten, rausgeholt und so weiter und nochmal nachgeguckt, was man noch so alles rausholen kann. Aber unterm Strich war alles dann geräuschlos geregelt worden, ne?
Ja, weil die auch sehr offen damit umgegangen ist und kein Geheimnis draus gemacht hat. Da redet aber heute irgendwie keiner mehr drüber, weil sie selber sich auch so in dieses Königshaus eingegliedert hat und da auch eine sehr fleißige Prinzessin ist, die also auch wirklich viel zu diesem Königshaus beiträgt. Und ich finde immer, dass die Sophia von Schweden ein tolles Beispiel ist, wie es hätte laufen können im Fall von Meghan, wenn Meghan das nur gewollt hätte, wenn Meghan bereit gewesen wäre. Ja. Showbusiness-Vergangenheit, weißt du, und auch so wurde auch viel in der Vergangenheit rumgewühlt und schlecht darüber berichtet und heiratet den Zweitgeborenen, also den Spare, und wird dann also auch nur die zweite Geige selber auch nur spielen. Aber trotzdem hat das einfach ist eine ganz erfolgreiche Integration und sie ist ein sehr beliebtes Mitglied in dieser Familie.
Auch wieder ein Beispiel, wenn man will. Und so, Julia, sagst du, ach, lehr doch nochmal was.
Also da ist noch ganz viel.
Also wir müssen ja nochmal was machen.
Aber genauso wie ich einen neuen Film über Norwegen machen möchte, machen wir dann auch nochmal einen neuen Podcast über
Unbedingt.
Norwegen.
Und wir machen nochmal was über Schweden. Jetzt gehen ja die Themen gar nicht aus. Und es
Dänemark auch.
Ja.
Dänemark machen wir auch auf jeden Fall.
Und Spanien. Ich rede so gerne über die Spanier.
Man weiß ja auch nicht, wie es um Juan Carlos ist, ja auch nicht mehr so der Allerfitteste. Ne?
Nee, aber der taucht halt immer wieder ab und dann zack und du hörst nichts von ihm.
Und dann kommt er wieder.
Und dann ist irgendwie, er wieder da.
Irgendwie.
Genau. Immer um Weihnachten rum.
Ja, oder bei besonderen Anlässen wie die jordanische Hochzeit.
Ja, das stimmt.
Da war er auch.
Rechne damit auch, dass er jetzt beim Thronjubiläum in Stockholm dabei sein wird.
Denke ich auch. Was guckst du nur jetzt so? Ich werde auch dabei sein. Ich bin auch in Stockholm.
Echt?
Ja, echt?
Du könntest mich mal mitnehmen. So. Ich bin da schon ein bisschen traurig.
Ja. Ich könnte es mal ansprechen nochmal. Ne? Liebe Julia, wir geben immer so viel mit an Informationen. Und deine Doku kommt. Du hast ja eine gemacht, die Kombination Norwegen und Dänemark.
Ja, mein Mann, der Kronprinz, heißt der Film. Ja. Und es geht halt dann um Håkon und Frederik, aber erzählt aus der Perspektive von Mette Marit und Mary.
Frederik ist ja tätowiert.
Echt?
Ja.
Oh, oh.
Na Julia, hab ich doch recht. Ja.
Super neu, ja. Ja, das sind harte Jungs.
Also, das war schon mal ein guter Anreißer.
Ist denn Håkon tätowiert?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, ne? Der Großvater von Frederik, der war auch tätowiert.
Das habe ich auch
der
gelesen.
Der ist zur See gefahren und klar, ich meine, so viele Jahre dann war Militär und wie gesagt, der Frederik als ausgebildeter Froschmann, super eindrucksvoll. Die Bilder von seiner Ausbildung oder auch, ich habe mir auch dann so Imagefilme von diesen Froschmännern mal angeguckt.
Ja.
Das ist echt hart.
Ich merke, jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema.
Ja, liebe Julia, ich sage liebe Grüße nach Köln. Ich hoffe, du findest wieder raus aus diesem Studio.
Nicht, dass ich hier vergammel. Beim nächsten Mal, wenn ihr den Podcast aufzeichnet, dann sitze ich halt nur noch als Mumie. Yeah. Das Autark-Studio,
das
so Autark, heißt es.
Genau. Und du hast dir sogar neue Kopfhörer besorgt, weil die anderen nicht mehr so
schön waren. Es war alles ein bisschen gammelig hier, aber gut.
Nicht, dass man denkt, öffentlich-rechtlich ist immer Deluxe, ja?
Nee, ganz im Gegenteil.
Das
würde ich gerne mal die Zuschauer mal mitnehmen auf so eine Reise, wie wir da wohnen und reisen.
Da würdest du privat besser reisen. Naja, zum Teil vielleicht.
Ist so, ja. Ich habe jetzt auch irgendwo gehört, so nach dem Motto, so die öffentlich-rechtlichen Podcasts, die haben ja größten Luxus, ja? Also ich meine, wenn ich jetzt mal meinen Podcast anschaue, ich meine, klar, wir sitzen in einem Studio, wir haben den Luxus, dass ich Julia dich in ein Studio setzen kann beim WDR. Klar, aber ich bin ja One-Woman-Show. Ich recherchiere, ich suche die Gesprächspartnerinnen, ich schneide. Das Einzige, was ich nicht mache, ich lade das Ding hoch. Das ist das Einzige, was ich nicht mache. Also nur mal so, es ist nicht so, dass wir ein großes Redaktionsteam hier haben. Chrissy Kahn macht nebenbei noch einen anderen Dienst heute.
So sieht aus, zu dem muss ich auch gleich wieder hin.
Genau, der plant noch Sendung und ich fange an zu schneiden. Also der Luxus ist nicht da, oder Julia? Also
nee, aber bei mir ist das natürlich schon ein bisschen anders. Ich habe natürlich schon beim Filmemachen schon ein großes Team. Kamera,
das
Ton,
stimmt.
Der Cutter. Der spielt eine wesentliche Rolle.
Ja, so ist das.
Dann die Fleißigen, die recherchieren, das Archivmaterial besorgen, die Rechte klären. Ich sag euch, also
alles,
das ist schon ganz schön viel.
Alles, was Bild hat, da ist das schon aufwendiger.
Es steht und fällt ja mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, ne?
Ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich mit dir und mit euch zusammenarbeiten darf. Dann stoßen wir nochmal an.
Genau, Chrissy Kahn hat wieder die Kate-and-William-Tasse.
Yes,
ich habe übrigens die Tasse aus Schweden. Ich bin jetzt ein bisschen skandinavisch unterwegs. Ich sag mal, ganz kurz nochmal, Julia, gibt's Merchandising im norwegischen Königshaus?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Ja, siehst du, auch nicht.
Ja, aber passt ja dann auch. Dass
in Schweden ist es aber auch sehr reduziert worden. Ne? Die wollten auch nicht mehr mit ihren Konterfei auf jeder Kaffeetasse sich sehen. Das ist, kannst du eigentlich nur noch Servietten mit dem Wappen kaufen.
Genau. Also hier auf meiner Tasse ist auch da diese Victoria-Krone, dieses Emblem. Ich bin gespannt, ob ich vielleicht in Stockholm noch was anderes finde jetzt zum Thronjubiläum. Mhm. Aber mein bester Freund Dirk war jetzt in Kopenhagen. Ich habe gesagt, guckt bitte mal, ob es irgendwo einen Royal Shop gibt am Flughafen. Es gibt nichts.
Nichts dabei.
Die Skandinavier. Nicht so wie die Briten.
Und stopp, bevor wir aufhören, was ich noch gelernt habe, fragst du mich sonst immer.
Ja, du hast doch schon ein bisschen zusammengefasst, aber kannst du mal. Was hast du, Moment, Chrissy Kahn, was hast du denn gelernt?
Håkon ist für mich der Sporty. Moment,
was?
Jetzt habe ich es vergeigt. Er ist für mich der Sporty-Prinz, wollte ich sagen. Nein, er ist für mich der Sporty-King dann. Ja, weil er so aktiv ist, weil er irgendwie da in die Arktis wandert und was weiß ich, was alles macht.
Nee, nicht wandert. Mit 2 Wochen lang 1200 Kilometern auf Skiern mit Kites gegen Wind und durchs ewige Eis. Das ist der Wahnsinn. Mit Zelten draußen und bei minus 30 Grad aufs Klo gehen. Wahnsinn.
Also ein harter Kerl.
Ja.
Also deswegen, das bleibt, also finde ich sehr eindrucksvoll von ihm. Also Håkon, top.
Kannst du das unterschreiben?
Ich?
Mhm.
Absolut. Håkon, top.
Liebe Julia, ich hoffe, dir hat genauso viel Spaß gemacht.
Extrem. Es ist immer ein Vergnügen mit euch. Super.
Schön.
Also, Chrissy Kahn, ich sage jetzt an der Stelle bye-bye. Tschüss. Ciao.
Bis denn. Ciao.
Tschüss, Julia.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes. Sagt es weiter.